Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Der FC Bayern München hat angefangen, Borussia Dortmund hat nachgezogen und inzwischen machen es auch Vereine wie Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg. Sie machen Geschäfte in China, absolvieren Werbetouren, gründen Fußballschulen oder öffnen sogar eigene Büros. Das alles in einem autoritären Staat, in dem hunderttausende Mitglieder der muslimischen Minderheit der Uiguren in Lager eingesperrt sind. Und auch der erste FC Köln wollte in China eine Nachwuchsakademie eröffnen. In dieser Woche hat der Verein aber verkündet, das Projekt nicht fortzusetzen. Die Menschenrechte werden massiv missachtet, hat der Vorsitzende des FC-Mitgliederrats als Begründung dafür genannt. Und der Präsident hat widersprochen, dass der FC aus dem Projekt aussteigt, habe mit dem Setzen von Prioritäten zu tun. Dieser Fall zeigt, die Bundesligisten, wie sie damit umgehen mit China und den Bedingungen dort, das ist schwierig. Und deswegen habe ich vor der Sendung mit Markus Kern gesprochen. Er ist Geschäftsführer von FCB Football Business China, einem Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, zwischen dem europäischen und chinesischen Fußball zu vermitteln. Und ihn habe ich zunächst gefragt, können es sich Vereine überhaupt leisten, auf Dauer auf China zu verzichten?
Die Frage lässt sich eigentlich einfach beantworten, weil Fakt ist, dass China und chinesische Unternehmen inzwischen zu wichtigen Partnern geworden sind von der Bundesliga und auch ja auf Liga-Ebene die Fernsehrechte nach China vermarktet worden sind. Deswegen muss man auf Liga-Ebene sagen, es findet ja sowieso schon seit längerem eine Kooperation statt. Und auch auf Vereinsebene spielen chinesische Sponsoren auch immer eine größere Rolle. Ich würde die Frage auch etwas allgemeiner beantworten wollen. Egal, um was für ein Sponsorship es sich handelt, inländisch, ausländisch, um was für Partnerschaften es sich handelt, diese Frage muss man sich ja immer stellen bei jedem einzelnen Deal quasi.
Die Frage nach der Moral dieses Deals?
Ja, natürlich. Oder auch, ob es zusammenpasst. Also wir wissen ja, es gab auch bei anderen Clubs massive Widerstände gegen einzelne Sponsoren, teilweise aus dem Inland, teilweise aus dem Ausland. Teilweise sind es dann moralische Fragen, teilweise sind es einfach Fragen des Zusammenpassens von Werten, von Ideologien.
Wie wird das denn bei den Bundesligisten diskutiert, die jetzt schon nach China expandiert sind oder vielleicht auch expandieren wollen? Wie wird da mit diesen gesellschaftlichen Schwierigkeiten, mit dieser gesellschaftlichen Umgebung in China umgegangen bei den Bundesligisten?
Ja, das wird in den Gremien diskutiert und es wird abgewogen. Da spielen natürlich die Politik dann auch manchmal eine Rolle. Viele Kooperationen basieren ja auch auf Städtepartnerschaften oder auf Industriepartnerschaften, die auch schon teilweise sehr lange existieren. Und wie gesagt, ich nenne einfach mal die Beispiele Katar, Türkei, aber auch andere Länder, wo ja auch Partnerschaften existieren. Natürlich wird das immer kontrovers diskutiert und am Ende ist dann aber der Reiz des Geldes vielleicht auch einfach zu groß.
Das heißt, da wird das Geschäft dann vor die Moral gestellt?
Das möchte ich nicht bewerten, das muss jeder Verein sich selber bewerten.
Sind die Bundesligisten denn für diese gesellschaftlichen Debatten gerüstet? Beim ersten FC Köln hatte ich jetzt das Gefühl, dass es da keine einheitliche Linie gibt, wie man sich zu China positioniert.
Ja, offensichtlich nicht, ja, weil der Verein hat das ja selber schon korrigiert und teilweise auch modifiziert, diese Aussage. Und man muss ja auch wissen, der erste FC Köln ist auch schon länger in China unterwegs und hat auch schon erfolgreiche Projekte durchgeführt. Deswegen, ja, es wurde ja als Einzelmeinung dann korrigiert und diese Menschen, die sich jetzt sozusagen geäußert haben, waren vielleicht auch zum Beginn der China-Kooperation noch gar nicht im Amt.
Kennen Sie Vereine, die auf Geschäfte in China verzichtet haben wegen der möglichen Probleme oder wegen der Abwägung und die dann gesagt haben, nee, in diesem Land möchten wir keine Geschäfte machen?
So deutlich wie jetzt habe ich sozusagen, wir uns mit China beschäftigen, noch nicht gehört.
Glauben Sie, dass sich das verstärken wird, beziehungsweise haben Sie in den vergangenen Jahren eine Entwicklung erlebt, dass es für die Bundesligisten schwieriger geworden ist, in China Geschäfte zu machen, beziehungsweise das dann hier in Deutschland zu verkaufen?
Nein. Also es gibt auch, das kann ich Ihnen vielleicht erzählen, es gibt auch Bundesligisten, die Projekte in China machen, aber jetzt nicht großartig drüber reden. Ja, die also auch teilweise mit Agenturen zusammenarbeiten, wo dann die Marke zwar eine Rolle spielt, wo es aber jetzt kein öffentlichkeitswirksames Projekt ist, weil vielleicht auch die Sorge besteht, dass es Proteste geben könnte. Aber selbst der FC St. Pauli, ja, zum Beispiel hatte mal ein Projekt in der Mongolei. Also deswegen, gerade wenn es um Jugendfußball geht und die Arbeit mit Kindern und die Entsendung von Trainern in den Aufbau einer Basisarbeit im sogenannten Grassroots-Football, dann ist da grundsätzlich keine große Problematik zu erwarten. Natürlich, wenn es eine gewisse Dimension hat, gerade auch das ist natürlich ein ganz spannendes Thema, Investments in Clubs. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade aktuell den Fall, dass ein Schweizer Erstligist 25% abgegeben hat an chinesischen Investoren. Wir kennen natürlich ja auch Fälle, gerade aus dem Bereich Premier League oder auch aus Italien, wo Clubs komplett an Chinesen verkauft worden sind. Da ist natürlich dann die Sensibilität sicherlich deutlich höher.
Ein weiterer Kritikpunkt, der gar nicht auf die Menschenrechtslage angeht, sondern eher sozusagen auf diesen Wissenstransfer, den Sie auch gerade angesprochen haben, ist ja der, dass sozusagen der europäische Fußball den chinesischen Fußball mit diesem Wissenstransfer so stark macht, bis die Chinesen dann alles Wissen selber haben und dann die Fußballmacht werden. Wie schätzen Sie diese Gefahr ein?
Also ich komme ja von der wirtschaftlichen Seite und nicht von der sportlichen Seite, aber wenn ich allen Trainern Glauben schenken darf, die schon in unserem Auftrag in China unterwegs sind und waren, dann müssen wir, glaube ich, dazu in den nächsten Jahrzehnten noch nichts befürchten. Aber natürlich, man darf das jetzt auch nicht so schätzen, es wird nachhaltig investiert, es wird breit investiert, auch in die Talentförderung. Und irgendwann wird sich das auszahlen, aber es ist sehr schwer, das zu prognostizieren, aber es wird wahrscheinlich doch noch deutlich länger dauern, als die Chinesen es selber wollen.
Wenn jetzt Bundesligisten nach China expandieren wollen, beziehungsweise dort ihre Geschäfte ausbauen wollen, worauf müssen die Bundesligisten denn dann achten? Welche kulturellen Schwierigkeiten ergeben sich denn dann auch in den Verhandlungen zum Beispiel?
Ja, also eine grundsätzliche Problematik, die wir auch erkannt haben jetzt in den letzten Jahren, ist, dass schnell Verträge geschlossen werden, die dann vielleicht nicht genug durchdefiniert worden sind und dann man später feststellt, dass die Chinesen vielleicht sich für ihr Geld doch etwas anderes oder etwas mehr erhofft haben, als sie dann bekommen haben. Und gerade wenn dann auch auf chinesischer Seite Personalwechsel stattfinden, was häufiger passiert als in Europa, sogar im Fußball häufiger passiert als in Europa, wird das dann zum Anlass genommen, auch Verträge in Frage zu stellen und dann auch vorzeitig beenden zu wollen. Das heißt also, abgesehen von dem sprachlichen Problem und dem generellen interkulturellen Problem wird zu wenig Zeit darauf verwendet, um die Dinge im Detail zu besprechen, im Detail auch zu fixieren.
Haben Sie das Gefühl, dass die Bundesligisten daraus gelernt haben oder dass da jetzt so ein Lernprozess einsetzt, wie man mit den chinesischen Counterparts umgeht?
Das ist ein ganz normaler Lernprozess, den quasi jeder Club selber durchläuft. Natürlich, es gibt ja auch eine Kommission auf DFL-Ebene, wo diese Dinge diskutiert werden, aber natürlich jetzt nicht nur für China, sondern auch zum Beispiel für den amerikanischen Markt. Und man hilft sich da auch gegenseitig, man tritt als Liga auf. Die DFL hat jetzt auch ein Büro eröffnet in China, um die Clubs zu unterstützen. Aber die Erfahrungen sind so unterschiedlich und auch selbst der Unterschied zwischen Südchina und Nordchina auch in der Mentalität und in der Vorgehensweise ist so unterschiedlich, dass letztendlich jeder Club seine eigenen Erfahrungen machen muss und gut beraten ist eben gerade auch auf sprachlicher Ebene und auf interkultureller Ebene, sich da erfahrene Leute von Anfang an mit dazu zu holen.